Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch. Was ist das Wahrzeichen der Personen, die mit Recht von sich sagen können, ich zähle zu den Kindern Gottes? Wenn du mit Recht von dir sagen willst, zu den Kindern Gottes, da zähle ich dazu. Was ist das Wahrzeichen? Unser Wochenspruch aus dem Römerbrief Kapitel 8 antwortet: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Diejenigen, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und der heutige Predigttext, der veranschaulicht uns diesen Sachverhalt. Lasst uns unser erstes Lied anstimmen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Der Herr wird dein ewiges Licht sein. Er
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Geliebte Kinder Gottes, öffnet eure Herzen. Vor dem heiligen Gott erkennen wir unsere Unwürdigkeit. Lasst uns dem Herrn unsere Übertretungen eingestehen und um Verzeihung bitten im Namen Jesu Christi, unseres Mittlers und Versöhners. Flüchten wir uns in sein grundloses Erbarmen und flehen: Gott sei mir Sünder gnädig.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Der schrankenlos mächtige Gott hat sich über uns erbarmt, seinen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an Jesus glauben, die Möglichkeit eröffnet, Kinder Gottes zu werden, Erben des ewigen Lebens, und ihnen als Unterpfand der künftigen Vollendung den Heiligen Geist fest versprochen. Lob singet Gott, Lob singt seinem Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe
uns beten. Heiliger Gott, himmlischer Vater, du hast Jesus bei seiner Taufe am Jordan vor den Augen der Leute als deinen geliebten Sohn offenbart und den Heiligen Geist auf ihn herabgesandt. Wir bitten dich, vermehre unseren Glauben, dass auch wir als deine getauften Kinder gewiss werden. Dein Wohlgefallen ruht unablässig auf uns um Christi willen. Und bitte, zieh uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes ganz in die Gemeinschaft deines Sohnes, der du mit dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Mit seiner Taufe wird Jesus als Sohn Gottes öffentlich bekannt gemacht. Wir hören davon in Matthäus im Kapitel 3. Jesus kam nach Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes, und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Schließen wir uns mit allen Christen weltweit zusammen und bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you. starke Ernüsse.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wie die Frau Isolde Wilhelm Steffen bereits gelesen hat, Matthäus berichtet im dritten Kapitel seines Evangeliums, wie Johannes der Täufer am Jordan gepredigt hat, große Menschenmassen aus Judäa, aus dem landschaftlichen Umfeld Jerusalems wurden angezogen und wollen sich taufen lassen. Und hier setzt nun also auch der Predigttext heute an mit den Worten, die ich euch nochmal lesen darf. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Durch die ganze Weltgeschichte, liebe Gemeinde, zieht sich eine unterschwellige, extreme Spannung. Wo immer Menschen je gelebt haben, war die unterschwellig entscheidende Lebensfrage: Gibt es irgendwo einen Durchgang zur anderen Welt? Nicht bloß auf dem Mars. Ob da Menschen leben? Nein, gibt es zur Welt Gottes, gibt es da irgendwo ein Loch, wo man durchblicken kann? Gibt es irgendwo einen Weg, wo man mit seinen Gedanken hinaufsteigen kann, wie mit einer Himmelsleiter? Sie wissen doch, wie in allen Religionen die Menschen kein Opfer gescheut haben, Jahre als Mönche in der Askese zugebracht haben, mit der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie in mystischer, meditativer Versenkung einen Zugang zur ewigen Welt Gottes gewinnen kann. Und im alten Bund mit Israel hört man diesen Sehnsuchtsruf: Wann endlich wird der Himmel zerreißen und Gott herabkommen auf die Welt und seine großen Verheißungen öffentlich wahrmachen? Gibt's das wirklich, liebe Gemeinde, oder ist das nur so eine Menschheitsfantasie? Der Himmel ist doch verriegelt. Wir können nicht zu Gott aufsteigen. Es heißt mal bei den Aposteln selbst: Die Engel im Himmel gelüstet's, das zu sehen, wenn Gott sich vor der Weltöffentlichkeit offenbart. Das muss ein Riesenspektakel sein, wenn Gott sein Erlösungshandeln, sein Wohltun unter den Menschen wirkt, öffentlich und wahrnehmbar mit allen Sinnen. Und womöglich kennst du ja die Geschichte. Seid ihr da geschichtsbewusst? Wie hat Gott das inszeniert? Also, liebe Gemeinde, so kann man doch in der Welt nichts verkaufen. Wie Gott seinen Auftritt inszeniert hat, stellen Sie sich vor, kein Wort in der im Internetstreaming, keine WhatsApp-Nachricht, keine Schlagzeile in der Bildzeitung, keine Reportage, irgendwo in Bethlehem, im Stall, im Hinterhof, wird der ewige Sohn Gottes eingeschleust in unsere Welt. Wer hat denn das erfahren? Noch nicht einmal die unmittelbaren Nachbarn. Hirten haben es als Erste erfahren. Die hatten keinen sonderlich guten Ruf. Und dann muss Jesus auch schon den Platz räumen, nach Ägypten fliehen. Jesus muss doch irgendwann mal ein Spektakel inszenieren, dass die Leute hellhörig werden. Was muss man denn in der Welt machen, damit die Leute herschauen und hingucken und die Ohren spitzen? Na, da muss man quasi einen babylonischen Turm bauen. Es hat ja auch Christen immer wieder verlockt, der Sache Jesu demonstrativ so ein bisschen Nachschub zu verleihen. Wir müssen die Sache Jesu besser rausbringen. Da haben Leute versucht, sich als Stellvertreter Gottes auf Erden zu inszenieren und haben sich also auch irdische Kronen aufgesetzt, aber das war nicht die Art Jesu. Jesu liegt das Plakative, das Demonstrative nicht. Jesus liebt die große Schau nicht, das Spektakuläre. Nein, er liebt es nicht. Von der ganzen Zeit, von seiner Beschneidung in der ersten Geburtswoche bis zum 30. Lebensjahr, wissen wir zuverlässig nur von einem einzigen Ereignis, dass Jesus mit 12 Jahren mal im Tempel sitzen geblieben ist, beim Bibellesen im Alten Testament, das war Jesus wichtig, Wort Gottes lesen. Und wir müssen das wieder bei Jesus lernen, Schüler des Wortes Gottes zu sein. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Und wie er die anderen lehrt und zeigt, wie diese Worte des Alten Testaments zu verstehen sind mit 12 Jahren, und dann ist Jesus wieder 18 Jahre untergetaucht quasi in Nazareth. Ob die Maria nicht gelegentlich gezweifelt hat, ob das wirklich wahr ist, was der Engel ihr vor der Geburt Jesu gesagt hat. Geschieht in Jesus wirklich die große Kehrtwende der Menschheitsgeschichte, dass der ewige Gott sich offenbart in der Welt, dass er seine Geheimnisse lüftet und verrät? Was hat Jesus in diesen 18 Jahren getan? Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie davon wissen, aber es hat ja auch immer wieder Menschen keine Ruhe gelassen und ihre Fantasie beflügelt. Es kann doch unmöglich gewesen sein, dass da nichts zum Vorschein gekommen ist in diesen 18 Jahren an diesem Buben, ja, Gung, was ich nicht, Gunga ist die Mehrzahl, was ist denn die Einzahl? An dem Gunga, ja, dass da nichts zum Vorschein gekommen ist, dass er der Sohn Gottes ist, es kann ja nicht sein. Und dann hat die fromme Fantasie, hat dann eine Kindheitserzählung des Thomas geschrieben und da gibt es ein arabisches und ein lateinisches Kindheitsevangelium und da hat man dann einfach, ja, sich was ausgedacht. Zum Beispiel gibt es da die Story, Jesus sitzt als Gunga, ja, sitzt er da am Dorfbach von Nazareth und aus dem Matsch, ja, da vom Bachrand, da formt er 12 Sperlinge, ja, was halt so ein Bur so macht, wenn er Zeit hat. Und diese 12 Sperlinge, ja, die stellt er dann so hin am Bachrand und da kommt ein Pharisäer vorbei und sagt, ja, Moment, heute ist Sabbat, das ist Arbeit, das darf der nicht. Ja, Jesus bricht das heilige Gesetz Gottes und dann macht er so ein wenig einen Menschenauflauf und die religiösen Leitfiguren von Nazareth, die strömen da alle da zum Dorfbach, um Jesus da diese Sünde zu überführen. Und dann sagt Jesus, auf, hopp, sagt er zu diesen Spatzen da aus. Und die fangen an und flattern und fliegen davon. Ja, und da kann man Jesus ja keinen Vorwurf mehr machen, die waren ja quasi schon lebendig. Ja, die fromme Fantasie hat in solchen Kindheitserzählungen, hat sich was ausgedacht, wie in diesen 18 Jahren doch zum Vorschein gekommen sein muss, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Daran merkt ihr, was wir an den authentischen Evangelien haben. Die sind zuverlässig. Die sind keine Fantasieprodukte, die schweigen. Was hat Jesus in diesen 18 Jahren getan? Jesus hat gesehen, was in dieser Welt läuft, wie die Menschen arbeiten und sich abrackern und traurig sind und schwermütig und belastet, wie Streit herrscht. Jesus hat sicher auch in der Familie Licht und Schatten erlebt. Er war seinen Eltern gehorsam. Und es ist jetzt heute ganz wichtig, dass Jesus keine große Schau will. Und dass daher auch aus diesen 18 Jahren keine spektakulären Ereignisse überliefert sind. Wir brauchen auch seinem Namen nicht aufhelfen mit irgendwelchen zweifelhaften Werbeaktionen, sondern Jesus geht in die Niederungen ihres Alltagskampfes hinein, in die Niederungen und Nöte dieser Welt. Wissen Sie, am Sonntag, da graust es ja schon wieder manchem vor der kommenden Woche. Und manches Mal wollen wir uns ja im Glauben auch so ein bisschen aus der harten Alltagswelt herausstehlen. Und doch müssen wir lernen, dass die großen Erfahrungen mit Jesus sich dort in den Schwierigkeiten und Niederungen der Alltagswelt ereignen. Jesus ist hineingegangen in die Spannungen und Leiden dieser Alltagswelt und hat sich dort verherrlicht. Und das will er in ihrem Leben genauso tun. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Dort wirst du deine großen Glaubenserfahrungen machen. Und so war es auch hier. Wir sehen den Herrn plötzlich, wie er hinunter wandert zum Jordan. Jesus, der ewige Sohn Gottes, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig erschienen ist in menschlicher Existenz. Er müsste doch eigentlich bloß einen Boten schicken und sagen, Johannes, jetzt schaust du, dass du raufkommst zu mir. Du bist der Herold, du hast mein Kommen angekündigt, jetzt kommst du rauf zu mir an den See Genezareth. Mit 30 Jahren habe ich jetzt das Alter, so könnte Jesus sagen, das mich zum öffentlichen Wirken berechtigt. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich Kranke heilen, Tote auferwecken, jetzt wird vollmächtig gepredigt, jetzt werden wir den Tempel in Jerusalem stürmen, die Herzen der Juden erobern und predigen, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Nichts davon. Stattdessen zieht Jesus hinunter in der grauen Menge seiner Landsleute und das ist so typisch für ihn. Weil Jesus das bis heute so macht, das ist großartig an ihm, dass es ihn vor allem hinzieht unter die Leute, die ein zerbrochenes Herz haben. Unser Elend zieht ihn an. Ganz unauffällig und unspektakulär zieht er mit dieser grauen Menschenmenge zu Johannes an den Jordan. Was sind das für Leute? Sind ja nicht alle mit ihm dort hinuntergezogen. Da hat eine Frau zum Küchenfenster rausgeschaut und gesagt, na, die haben's nötig. Es hat ja genug Selbstgerechte auch zur damaligen Zeit gegeben, die vorschnell mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, ach, es ist schlimm, in welcher grausamen Welt wir leben, wo so himmelschreiendes Unrecht geschieht. Ich würde meine Fehler ja wenigstens zugeben, wenn ich welche hätte. Jesus ist bei denen, die aufgewacht sind. Und dass Menschen geistlich aufwachen, das gibt's ja nicht so oft. Wir nennen das Erweckung im kirchlichen Sprachgebrauch. Johannes hatte die Vollmacht, Menschen die Augen zu öffnen für die Krankheit, die unsere Herzen befallen hat. Johannes hatte die Vollmacht, sie aufzuwecken, was das bedeutet, wenn das Gericht Gottes über die Welt geht. Normalerweise finden wir ja immer noch was, um uns selbst zu rechtfertigen. Und wir machen dieses Manöver ja oft genug, dass wir sagen, wir sind die Guten. Wir sind die mit der korrekten Gesinnung. Die Fragwürdigen, das sind immer die anderen. Wir entschuldigen unser Versagen mit dem Verweis auf die Verhältnisse, aber wenn jemand unter dem Wort Gottes wirklich wach wird, und vielleicht sind ja auch heute hier Leute im Gottesdienst da, die sind wach geworden, die sagen, ich bin nicht der gewesen, der ich sein soll vor Gott. Wie weit entfernt bin ich von reiner Liebe, von echtem Gehorsam, von ganzer Treue und Hingabe an ihn und meinen Nächsten? Kaum den tausendsten Teil dessen, was ich tun sollte, habe ich getan, und das halbherzig. So überführt mich mein Gewissen. Vielleicht ist ja jemand da, der im Grunde das sagen muss vor Gott. Jesus ist unter denen, die aufgewacht sind und die das leidige Spiel aufgegeben haben, sich selbst vor Gott zu rechtfertigen. Und die erste große Heilandstat, die ist wirklich spektakulär. Das ist wirklich groß, wenn sie fähig sind, das mit dem Herzen wahrzunehmen. Jesus zieht mit diesen ganzen großen und kleinen Durchschnittssündern hinab und hält ihre Gesellschaft aus. Er geht zu keinem auf Abstand. Es kommt in Jesus auch nicht der Anflug eines vorschnellen Verurteilens auf. Ihn treibt nur einzig das Erbarmen. Die wahre Kirche, die Gemeinde Jesu, was stellt ihr euch darunter vor? Wir sagen das ja so im Glaubensbekenntnis. Ich glaube, eine heilige christliche Kirche. Aber was heißt das? Die zur Kirche von Jesus Christus gehören, sind das die Gutmenschen, die Saubermänner mit der weißen Weste, die mit der korrekten Gesinnung, die gesellschaftliche Avantgarde. Schauen Sie sich doch an, unter welche Leute sich Jesus da am Jordan mischt. Wirtschaftskriminelle, Zweifler, kleine Trickser. Vor ihm durften die Leute wahr werden. Vor ihm durften sie Sünder sein. Und nur so wurde ihnen geholfen. Aller Schein konnte vor Christus ein Ende finden. Ihn zieht's dahin, weil er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Glauben Sie bitte nie, die Kirche Christi wäre etwas anderes. Was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und vielleicht blickt die ein oder andere von Ihnen jetzt im Alter zurück und denkt sich, Herrschaft, ich habe viel falsch gemacht. Ich hätte manches schon im Ansatz anders machen müssen, anpacken müssen, aber jetzt ist es für immer zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Ihr Heiland ist da. Jesus ist bei denen, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, nach dem Wohlgefallen Gottes, die Sehnsucht haben, die sagen, es müsste eigentlich alles anders bei uns sein, mein Herz müsste anders sein, was mich antreibt, meine Motive, meine Ausstrahlung müsste anders sein. Und dort zieht Jesus mit diesem großen Menschenstrom in der grauen Menge. Und wissen Sie, zur Kirche Jesu, da gehört das wesentlich dazu. Umkehr, Umdenken, Sinneswandel. Nicht einmal im Jahr am Buß- und Bettag, sondern täglich, wie Martin Luther sagte, soll der alte Adam ersäuft werden. Warum hat eigentlich Jesus die politischen Fragen nicht aufgegriffen? Warum hat er sich den wirtschaftlichen Problemen nicht gestellt? Warum hat er das Unrecht in der Welt nicht vorrangig thematisiert, sozialethische Probleme angeprangert, weil das eine vor allem anderen wichtig ist. Dass Menschen nicht verloren gehen, unverlierbar. Dass Menschen nicht verloren gehen für Gott. Und dass Menschen die Tür finden, die einzige Tür, die zum Vater führt. Noch ein letztes Wort über die große Sehnsucht von Johannes dem Täufer. Von seinem Taufen wird uns ja auch im Johannesevangelium erzählt. Die Evangelien weichen hier ein bisschen voneinander ab und gerade das muss uns hellhörig machen, denn das sind oft Ergänzungen. Was der eine gesehen und gehört hat, das hat der andere um der Kürze willen und um einer bestimmten Akzentuierung willen vielleicht ausgelassen. Und jetzt ist uns hier im Johannesevangelium ein Ausspruch vom Täufer Johannes überliefert, als Jesus in sein Gesichtsfeld trat. Da hat er gesagt, ich kannte dich nicht. Liebe Gemeinde, der Johannes war ein großartiger Mann. Der größte Prophet des Alten Bundes und die Mütter von Jesus und Johannes waren verwandt. Elisabeth und Maria sind sich begegnet schon vor der Geburt und sicher hat die Elisabeth dem jungen Johannes oft erzählt, der Messias ist unterwegs. Und ob Johannes nicht oft in seinen Kindheitsjahren gefragt hat, warum tritt er denn nicht in Erscheinung, der Messias? Und als Johannes dann Jesus in der Schar der ganzen Bande der Übertreter und Drückeberger gesehen hat und Jesus steht mittendrin, da hat Johannes gewusst, der ist's, das ist der Heiland. Johannes hatte keine falschen Erwartungen an den Messias. Das hatten andere Leute, Jesus als der politische Aufrührer und Heilsbringer. Aber Johannes hat sofort begriffen und das so trefflich auf den Punkt gebracht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist der Lastenträger der Welt. Und jetzt hat Johannes bloß einen heißen Wunsch. Taufe du mich. Warum? Weil er weiß, Jesus bringt die eine Gabe, die in der Christenheit des Westens so stiefmütterlich behandelt wird. Der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes hat sich gesehnt, ach, könnte ich doch nur einen Tropfen dieser Gabe Gottes erhalten. Nur eine Spur des Heiligen Geistes, das wusste man im Alten Bund. Wo Gottes Geist in einem Menschen Wohnung nimmt, da geschieht die große Verwandlung des Herzens. Dass wir Lust kriegen, den Willen Gottes gerne zu erfüllen und nach ihm zu fragen. Es soll ja nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Aber Jesus antwortet dem Johannes und sagt, nein, du noch nicht. Er ist der Letzte im Alten Bund. Ist euch bewusst, dass wir es viel besser haben als Johannes der Täufer? Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er vom Heiligen Geist. So will Jesus die Kräfte des Heiligen Geistes fließen und strömen lassen in eurem Leben. Er will wirken durch euch hindurch. Mal um Mal aufs Neue, sie dürfen die Gabe des Heiligen Geistes beanspruchen. Und dann verlangt der Herr Jesus Christus schließlich, dass Johannes diese Umkehrtaufe an ihm vollzieht, obwohl Jesus sie gar nicht braucht. Er ist nicht vom Vater entfremdet. Er steht im Einklang mit seinem Willen und muss sich nicht erst von verkehrten Wegen abkehren und zum Weg Gottes hinkehren. Aber warum macht Jesus das dann? Um ihnen zu zeigen, dass er nicht auf sie herabblickt. Er will nicht auf euch herunterblicken. Er denkt überhaupt nicht dran. Und wie tief auch sie gesunken sein mögen und wo sie bedrückt und belastet sind, er schaut nie verächtlich auf sie herab. Er steht neben ihnen auf Augenhöhe. Er ist unser Bruder geworden. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er stellt sich ganz unter unsere Last. Jesus ist hinuntergegangen in die Tiefe, hat sich gebeugt unter unsere Schuld. Er hat meine Last, die ganze Fracht getragen. Das ist der größte Glaubenstrost, die tiefste Glaubensfreude. Und plötzlich geschieht an diesem mickrigen Jordanflüsschen Einzigartiges. Der Himmel geht auf. Das ist das, wovon ich anfangs geredet habe. Gibt es das irgendwo, dass der Himmel aufgeht? Dass Gottes Gegenwart in diese Welt hineinbricht, das ist real passiert über den Gehorsam Jesu. Ja, ich höre gleich auf. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als durch den Gehorsam Jesu hindurch. Und wenn viele andere Ihnen Fantasien erzählen, Sie wissen, dass es Sie nicht durchträgt. Lassen Sie sich nicht blenden. Es gibt keinen Trost im Leben und Sterben, außer dem, dass Jesus sie unversehrt hindurchtragen kann durch das Gericht, dass Jesus sie losbindet und ihnen ein Heimatrecht gewährt im Himmel. Jesus ist hingegangen, um ihnen eine Wohnung zu bereiten. Die Tür steht sperrangelweit offen hin zum Paradies, durch ihn im Heiligen Geist. Aus dem Himmel kommt der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes in Menschen herab. Und der Heilige Geist, liebe Gemeinde, liebt wieder nichts Spektakuläres. Glauben Sie es doch. So wie Jesus im Gehorsam seinen Weg unauffällig gegangen ist nach dem Motto, alles zur Ehre des Vaters, wenn nur der Wille des Vaters geschieht, so ist es auch die unspektakuläre Art des Heiligen Geistes. Bleiben Sie an Ihrem Platz und in Ihrer Berufung und die Herrlichkeit Gottes wird sich auf Ihrem Weg zeigen. Beanspruchen Sie die Kräfte seines Heiligen Geistes. Er will sich an Ihnen verherrlichen. Er will Ihnen Liebe ins Herz träufeln. Er wird Ihren Glauben festmachen. Und da passiert es, das zweifelnde Gewisswerden, das schweigende sich verwandeln zu mutigen Bekennen, dass Angefochtene und Schwermütige plötzlich wieder fröhlich sind, weil der Geist Gottes sie der Gnade Gottes gewiss macht. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. mich, dass nicht nur die Frau Isolde Wilhelm Steffen heute als Mesnerin bei uns in der Kirche ist, sondern auch die Frau Yvonne Büttner ist da. Ich habe sie jedenfalls wahrgenommen. Ich bitte die beiden Damen eben mal hier vorzukommen, während ich euch die Abkündigungen sage. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, so lautet der Wochenspruch. Und für folgende Gaben wird herzlich gedankt. Im Opferkasten waren 136 Euro, in der Kollekte 87 Euro, 126 Euro wurden beim Abendmahl gegeben. Für die Stelle des Jugendreferenten einmal 1.000 Euro, bitte treten Sie näher, meine Damen. Für den Kindergarten einmal 10, einmal 20 Euro. Für Brot für die Welt aus Tüten einmal 550 Euro. Für die Kirchturmsanierung dreimal 20, einmal 25, viermal 50 und einmal 1.000 Euro. Für die Kirchenmusik einmal 50 Euro und für das Hermann-Betzel-Haus einmal 100 Euro. Ich sage für diese reichen Spenden sehr herzlichen Dank. Die heutige Kollekte ist für die Jugendarbeit im Dekanatsbezirk Hof bestimmt. Und ich hätte es jetzt einfach... Könnt ihr sie sehen überhaupt? Geht, drehen wir doch ein. Bitte. Heute müssen wir sehen. Ja, ich habe hier zwei Urkunden erhalten, das möchte ich zumindest lesen. Urkunde sowohl zum 25-jährigen Dienstjubiläum für Frau Isolde Wilhelm Steffen als auch zum 25-jährigen Dienstjubiläum für Frau Yvonne Büttner. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Für Ihren langjährigen Dienst sprechen wir Ihnen unseren herzlichen Dank aus mit besten Wünschen und Gottes reichen Segen, spricht Herr Oberkirchenrat Florian Bayer, Herr Dekan Andreas Müller, und ich schließe mich dem gerne an und hoffe, dass dem Ganzen vielleicht auch noch durch dieses nette Geräusch Ausdruck verliehen wird von Ihrer Seite her und dass Sie mal applaudieren.
Und wir haben uns jetzt schon gerade überlegt, was wir angestellt haben.
Außerdem ist es mir auch noch mal eine besondere Freude, Sie darauf hinzuweisen, dass es im Gemeindehaus anschließend beim Kirchencafé etwas zu sehen gibt. Nämlich die Frau Carmen Steinhäuser hat ein Fotobuch erstellt mit den einzelnen Stationen der Kirchturmsanierung und schenkt ein Exemplar dieses Fotobuches auch der Kirchengemeinde. Und ich bitte Sie, sich anschließend darauf zu stürzen. Mein persönliches Lieblingsbild ist das Bild, wo die Turmfalken auf ihren Eiern sitzt. Aber ich will nicht zu viel verraten. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit der Einzelsegnung. Herzliche Einladung zum Kirchencafé am Dienstag um 14 Uhr Gemeindenachmittag im Hermann-Betzel-Haus. Um 19.30 Uhr Bibelstunde in Schollenreuth mit Frau Isolde Wilhelm Steffen. 19.30 Uhr ebenfalls Posaunenchorprobe im CVJM-Heim. Am Mittwoch um 16.30 Uhr treffen sich die Konfirmanden im Hermann-Betzel-Haus. Um 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis für Erwachsene im Hermann-Betzel-Haus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Am Donnerstag um 19.30 Uhr Gebetsgemeinschaft im Hermann-Betzel-Haus und um 20 Uhr Bibelgesprächskreis für junge Leute. Am Freitag um 15 Uhr trifft sich die Jungschar im Hermann-Betzel-Haus und wird die Jahreslosung thematisieren. Um 18.45 Uhr trifft sich der Jugendkreis am Hermann-Betzel-Haus zur Fahrt zur Cardia Church. Da gibt es einen Jugendallianz-Gebetsabend. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst um 9.30 Uhr. Der Kindergottesdienst findet gleichzeitig im Gemeindehaus statt. Bestattet wurde aus unserer Gemeinde Herr Gerhard Fiedler aus Unterhartmannsreuth. Er ist verstorben im Alter von 88 Jahren. Und abzukündigen habe ich Ihnen darüber hinaus, dass verstorben ist Frau Marlene Steinhäuser, geborene Gebhardt, aus Trogen. Sie ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Und jetzt käme noch eine Liedstrophe vor den Fürbitten. Leuchten das Licht deines Angesichts wäre das Gebet, in das einzustimmen ich euch bitte nach dem Aufruf, lasst uns den Herrn anrufen, lass leuchten das Licht deines Angesichts, lasst uns beten. In Jesus Christus hast du, geheimnisvoller Gott, dein unsichtbares Wesen enthüllt und Menschen deine Herrlichkeit erfahren lassen. Dafür danken wir dir herzlich und bitten dich, dass der Glanz seiner Erscheinung auch unsere Zeit durchdringe und alle Menschen mit ewigem Heil beschenke. Wir danken dem Herrn, dass uns in seiner Kirche und in dieser Gemeinde das Licht leuchtet, das alles Dunkel bricht und erhellt, und bitten für die Kirche und alle, die in ihr arbeiten, dass die Botschaft von der Erscheinung des Christus Gottes und seine Gegenwart in Wort und Sakrament überzeugend verkündigt wird bis an das Ende der Erde. Dass wir nicht an überholten Formen festhalten, aber in Gottes Wahrheit beständig bleiben. Dass wir nicht müde werden, die Einheit der christlichen Gemeinden im gemeinsamen Dienst der Liebe zu verwirklichen, die in Christus erschienen ist. Lasst uns den Herrn anrufen. Lass leuchten das Licht deines Angesichts. Wir danken dem Herrn für alle Leute, die in den Regierungen der Völker für Gerecht und Gerechtigkeit arbeiten, und bitten für alle, die auch bei uns in Stadt und Land an verantwortlicher Stelle stehen, dass sie die Grenzen menschlicher Möglichkeiten ins Auge zu fassen wagen und sich beugen unter Gottes Macht und Gnade. Dass sie Kriege beenden und vermeiden helfen und dem Frieden dienen, dass sie kein Unrecht dulden und das Zusammenleben der Menschen ordnen nach Gottes Geboten. Lasst uns den Herrn anrufen. Lass leuchten das Licht deines Angesichts. Wir danken dem Herrn für alles, was er uns täglich zum Leben schenkt. Für Nahrungsmittel und Arzneimittel, für Gesundheit und Bewahrung und für seinen Segen in Beruf und Haus. Und bitten, dass uns nichts fehle, was wir wirklich brauchen. Dass Eheleute, Großeltern, Kinder und Enkel einander das Leben hell und reich machen. Dass wir die rechte Rangordnung aller Dinge nicht aus dem Auge verlieren und uns nicht verlieren an das Nichtige. Lasst uns den Herrn anrufen. Lass leuchten das Licht deines Angesichts. Herr, du wunderbarer Gott, wir danken dir, dass du den hellen Morgenstern Jesus Christus über uns aufscheinen lässt. Sein klarer Schein begleite uns und helfe uns, dass wir Lichter für unsere Mitmenschen werden. Durch ihn, der uns erleuchtet, Jesus Christus, unseren Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.